Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie uns noch treu sind in einer der letzten Sendungen vor der Sommerpause. Im Hintergrund hören Sie Massive Attack, Paradise Circus und wer mein Gast ist, das erfahren Sie gleich. Das ist ein gutes Lied, Massive Attack, Paradise Circus in irgendeinem super Rudy-Rudy-Mix oder so. Habe ich vergessen aufzuschreiben, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Herzlich willkommen zu Hörbar, Sie haben es vielleicht eben schon gehört, wir machen demnächst eine Sommerpause. Es gibt jetzt noch diese Sendung und noch eine andere. Und dann, gemeinhin gibt es ja immer ganz schöne alternierende Tagesprogramme dann, auch mit ganz anderer Musikcouleur. Also insofern, wir sind dann irgendwann im August wieder da. Ich kann Ihnen das nochmal genauer sagen. So, zu meinem heutigen Gast. Theoretisch könnte man aus ihrer Lebensgeschichte einen ganz hübschen Film machen. Nicht gesellschaftskritisch, aber höchst unterhaltsam. Das Drehbuch würde sie praktischerweise gleich selbst schreiben, denn da liegt ihr Talent oder eines ihrer Talente. Wobei man einschränkend sagen muss, alles kann sie nicht, kochen zum Beispiel oder auf flachen Schuhen gehen. Der Spiegel nannte sie mal eine Kesse Erotissima und Sie, verehrter Hörer, können Sie jetzt kennenlernen.
Hörbar Rust. Heute mit Katja Kessler, 42, Kolumnistin und Autorin. Es ist kalt in Kiel, als Katja zur Welt kommt. Bis auf kleine Kloppereien in der Pause deutet noch nichts darauf hin, dass dieses Mädchen einen besonderen Weg einschlagen wird. Der kesslerschen Tradition entsprechend studiert sie Zahnmedizin, scheint damit aber den eigenen Nerv nicht zu treffen. Kessler absolviert verschiedene Praktika bei Printmedien, landet bei der Bild-Zeitung und wird dort zur sogenannten Society-Kolumnistin und Chefreporterin. Da ist es nur logisch, auch den Chefredakteur Kai Diekmann zu heiraten. Das passt. Und zwar seit mehr als 10 Jahren. 4 Kinder brachte diese Allianz bislang hervor und 5 Bücher hat die Wahlpotsdamerin inzwischen geschrieben. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten. Katja Kessler, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio.
Liebe Katja, willst du das mit der Musik jetzt gleich machen? Sozusagen dir so ein...
Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt meine eigene Beschreibung im Radio höre, ob ich mich selber kennenlernen wollen würde, wenn ich das höre.
Och, das klang doch aber eigentlich ganz schön.
Das klang maximal unaufgeregt und ich habe jetzt eben gerade ja schon gesagt, ich sehe dazu ja die Musiktitel von mir, die wir jetzt gleich spielen werden in den nächsten Stunden. Ich kann nur jeden warnen, es wird hart.
Also sagen wir es mal so, wir haben tatsächlich sehr viele Premieren in dieser Sendung, was bei einer fast 10-jährigen Sendung auch schon was heißt. Es gibt also Songs, die noch nie hier gespielt wurden, aber... Du hast den Mut, dich hier nackig zu machen. Das macht maximal jeder 15. Gast. Die meisten bringen dann schon auch noch Songs mit denen sie sich so ein bisschen musikalisch profilieren können. Darauf hast du gänzlich verzichtet. Das sei dir hoch anzurechnen.
Ja, ich hatte es so verstanden, ich soll nach Songs suchen, die irgendwie auf eine Art mir was bedeuten, die schmerzhaft sind. Und wenn ich schon leiden muss, dann bitte der Hörer gleich mit.
Ja, also wenn hier Masochisten heute zuhören, dann kommen sie auf jeden Fall voll auf ihre Kosten, sagen wir es so. Und ganz ehrlich, also einige dieser Songs, nicht alle, aber einige dieser Songs haben wir alle gehört, na klar.
Und ich meine... Ich bin ja in dieser Zeit groß geworden, da hat man irgendwie immer noch den Kassettenrekorder ans Fernsehen gehalten und mitgeschnitten.
Wobei wir genau dieses Lied, das du mitgeschnitten hast oder diesen Soundtrack
der
gefunden...
Der Wind und der Löwe mit Sean Connery in der Hauptrolle der Raub Sandys Bergen und reitet mit ihr in die Wüste. Das war schon schwer romantisch.
Das hast du mitgeschnitten auch mit dem Kassettenrekorder.
Ja, und bei ihr saß auch noch nach 1,5 Filmstunden die Bluse tadellos. Mhm. Also das ist ein ganz erotischer Film auf eine Art. Und wenn man irgendwie so 12, 13 oder 14 ist in Kiel, dann kurbelt da schon die Fantasie an.
Das teuerste an diesen Aktionen war ja das Beschaffen neuer Batterien. Das weiß ich noch, ne? Also wenn man das Ding irgendwie anschließen konnte, gut. Aber es waren ja die ersten Walkman, wenn man so will, diese breiten Kassettenrekorder.
Ich bin manchmal auf meinem Kassettenrekorder eingeschlafen oder einer meiner 2 Geschwister hat ihn mir geklaut. Bei uns zu Hause ging es echt wild her. Aber hatte ich echt das Oberkommando. Also ich bin 2 Jahre älter als mein Bruder. Ich habe noch eine ältere Schwester, die war aber zu artig, um sich mit mir zu hauen. Aber meinen 2 Jahre jüngeren Bruder, den habe ich echt unterdrückt. Also ich habe mich immer so auf seinen Brustkorb gesetzt und dann mit den Knien seine Oberarme fixiert. Und dann habe ich mich über sein Gesicht gebeugt und ganz langsam Spucke abgeseilt. Und außerdem habe ich ihn auch noch ans Klappbett gefesselt. Und irgendwann wurde er ein bisschen größer und ich habe das alles eins zu eins zurückbekommen.
Oh.
Ja.
Das ist natürlich
mir immer meine Lederjacke geklaut. Echt.
Ja, das ist aber hinnehmbar. Die Vorstellung, dass er dich, als du 16 warst, mit 14 ans Bett gefesselt hat, hat so eine unschöne Komponente noch für den Hinterkopf. Das hat er Gott sei Dank nicht gemacht.
Gut, dass mein Mann jetzt nicht hier ist.
Gott sei Dank.
Aber ehrlicherweise ist es so, also wenn ich ein bisschen kritisch mit mir bin, ich habe da ja doch durchaus Phasen. Also mein Bruder hat es wirklich nicht gleich mit mir. Ich weiß, er war das erste Mal ein bisschen verliebt und hatte bei uns, das hieß Herrenzimmer, hatte im Herrenzimmer die Kaffeetafel gedeckt für sich und lass sie Sandra heißen. Und ich habe mich auch auf Sandra gefreut. Unter jede Tasse, unter jeden Teller habe ich so kleine Zettelchen gelegt. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich, Sandra. Und als die weg war, so lange ist sie überraschenderweise auch nicht geblieben, hat er mir, mein Bruder, so eine geknallt. Das brennt nur heute auf meiner Wange.
Darf ich fragen, was aus ihm beruflich geworden ist? Wir werden seinen richtigen Namen natürlich verschweigen. Er wird
den
Nachnamen seiner Frau angenommen haben und sich mit der Familie überhaupt gar nicht mehr in Verbindung setzen. Ist er Sozialarbeiter geworden oder Schlachter?
Na, er ist so, und jetzt geht's los, er ist irgendwas im Computerbereich, irgendwas IT-mäßiges.
Ach, dann kommt man aber jetzt nicht gleich auf Kompensation.
Nee, ist ganz lustig, er hat eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Er sollte auch, wie meine Schwester und ich, Zahnarzt werden und hat sich dabei schon ziemlich schnell absentiert und stand dann immer in so einem Computergeschäft rum. Damals war es eben auch nicht Usus, dass jeder irgendwie einen Computer hat und er hing da richtig ab von Montags bis Freitags und wenn ein Kunden kam, kannte er sich mittlerweile so gut aus dem Sortiment, dass er die dann beraten hat und irgendwann stand der Chef des Ladens zufällig hinter ihm und sagte, Sie können morgen anfangen. Und heute, dieser Bruder, dessen Namen ich nicht nennen will, der natürlich ganz anders heißt als ich mit Nachnamen, ist jetzt irgendwie was Wichtiges bei Universal und wird wohl demnächst...
Head of Heads.
Und so und ähnlich.
Wow. Okay, so kann es
Und dann kommen. Lerne ich sogar seine Berufsbezeichnung.
Die passt gar nicht auf eine Karte. So, ja, es geht los, Freunde. Der Vergangenheit.
Freunde des schlechten Geschmacks.
Nein,
seid ihr richtig?
Yes, sir, I can boogie, Baccarat. Jeder wollte die im schwarzen Kleid sein, also jede Frau zumindest, einige homosexuelle Männer wahrscheinlich auch. Die im weißen Kleid hatte was Störendes.
Also ich habe die gar nicht so sehr so optisch vor Augen. Ich weiß nur, dass ich mich zu Yes, Sir, I Can Boogie irgendwie immer in die Strandbude in Schönberg geschleppt habe. Wir haben nämlich...
Schönberg in Kiel?
In Schleswig-Holstein, ja.
Okay.
Also wir haben immer ganz zünftig ja ein Jahr aus Campingurlaub gemacht.
Das
mit unserem weißen Ei, was Tritron hieß und gefolgt wurde von Troll.
Das musst du gleich ausführlicher erzählen, beziehungsweise ich zwinge dich dazu. Gibt es eine kurze Geschichte zu Baccarat? Sonst müssen wir jetzt erstmal Musik spielen, damit die Menschen...
Spielt sie.
Okay. Katja Kessler, die Autorin und Kolumnistin, ist heute hier zu Gast und ich würde zu gerne wissen, es ist höchst unwahrscheinlich, aber ich würde zu gerne wissen, ob es nicht doch ein Paar gibt, ein Hörerpaar, das in diesem Moment gedacht hat, ach scheiß drauf, uns kann doch jetzt eh keiner beobachten und die Musik laut gedreht hat und angefangen hat so zu tanzen, wie Leute dann, Engtanz würde ich jetzt sagen, ist bei der Nummer, nee, eher so dieses, was so Paare dann machen, wenn beide früher in der Tanzschule waren und sie wollen es nochmal so hochkommen lassen.
Vielleicht kann ich mir gut vorstellen.
Also es werden nicht viele sein. Es werden maximal zwei gewesen sein. Aber ist egal. Die grüßen wir jetzt nochmal herzlicher. Und steigen ein in dein Leben. 5. Januar, ein kalter Tag, um zur Welt zu kommen. 69 in Kiel.
Das blödeste Datum überhaupt, weil ich habe am 5. Januar, meine Schwester hatte am 4. Januar und am 5. Januar habe ich immer den Rest der Weihnachtsgeschenke gekriegt. Also
aber sie doch
erste
dann auch.
Teil, ja, das erste Teil, den ersten Teil gab es zu Weihnachten und den Rest dann zum Geburtstag. Immer mit dem Hinweis, zu Weihnachten, den Rest kriegst du zum Geburtstag und zum Geburtstag ist es der Rest von Weihnachten.
Doof.
Und keiner wollte mit mir feiern, die hatten alle noch die Gänsekeulen in den Mundwinkeln.
Und es war ja auch noch, es waren auch wahrscheinlich noch Weihnachtsferien, es waren auch gar nicht so viele Leute da wahrscheinlich, mit denen du hättest feiern können.
Ja, es ist echt ein ätzendes Datum.
Rücksichtslos, als Eltern Kinder in der Zeit zur Welt zu bringen. Dann habe ich mal so auf die prominenten Geburtstage geschaut. Das mache ich immer. Das mache ich in deinem Fall natürlich aus gutem Grund. Erst habe ich gedacht, das ist ja nicht so spektakulär. Juan Carlos hat auch am 5. Januar, Raisa Gorbatschow. Und dann wurde es interessant. DJ Bobo, Kader Lot und January Jones.
Gott im Himmel.
Das ist diese wunderschöne.
Mit dem Datum.
Du kennst January Jones, das ist aus Mad Men, diese ätherisch blonde, wunderschöne Frau, von der es heißt, dass Matthew Broderick, der Ehemann von Claudia Schiffer, sie geschwängert haben soll.
Matthew Vaughn.
Und ich habe Broderick gesagt? Ja. Das ist der von Carrie hier, von Bradshaw.
Ja. Gott. Aber wer weiß, die sind ja alle umtriebig, die Promis.
Aber
vielleicht
dann merkt
hat er
man,
ja auch
bist,
mitgemischt.
Du bist noch voll im Training.
Ja, ich habe heute gerade das Foto mir nochmal angeguckt von den beiden, Claudi und Matthew, jetzt zusammen auf der Straße.
Stimmt, er hat so, aber ich fand, dass die Hand an seinem Po fast so dahingelegt aussah und nicht, als wenn man wirklich was umgreift. Weißt du, was ich meine? Es war nicht so ein sexy Umgreifen eines Hinterns, es war eher so ein, also ja, wir werden jetzt gerade fotografiert.
Jetzt schreiben
so.
Alle, dein Mann hat irgendwie mit einer anderen Kind gezeugt, also ich fühle mit ihr, finde ich auch nicht lustig. Also egal, ob es jetzt war es oder nicht, aber das ist irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, alle Augen ruhen auf mir. Also ich habe da durchaus Empathie mit den Stars dieser Welt.
Und das macht dich als Mensch auch aus, Katja.
Willst du mich heiraten?
So, du hast einen Bruder, das hast du ja schon gesagt. Der ist ein bisschen nervig. In deinem Buch heißt der Leus. So hast du ihn genannt.
Leus? Also der Mann, der Junge, der Bruder, dessen Namen ich jetzt nicht verraten will, der ja eigentlich Jens heißt, der konnte das J nicht schreiben, da ist mein L draus geworden. Und das N hat er zum U umfunktioniert. Und dann war er irgendwie Lois. Und ist er geblieben.
Deine Schwester, die den Kosenamen Patsy erhalten
Patsy,
hat.
Ja.
Also ich mache alles falsch bis jetzt.
Ja, aber ich habe Geduld.
Ekelt sich vor Knöpfen, hast du geschrieben.
Ist das nicht lustig?
Heralind auch.
Ich dachte immer, das ist echt eine Macke. Und warum hat meine Mutter da nicht mehr durchgegriffen? Also meine Mutter hat ehrlicherweise Reißverschlüsse in die Kopfbezüge vom Kopfkissen genäht und ist da maximal drauf eingegangen. Aber das Schicksal ist gerecht und es hat ein langes Gedächtnis. Zwei meiner vier Kinder ekeln sich jetzt auch vor Knöpfen. Und mein jüngstes Kind ist 3 Jahre alt, das älteste 9. Und das Dreijährige, kaum dass es sprechen konnte, saß auf dem Wickeltisch und sagte, keine Nöpfe. Und gerade heute Morgen, als ich sie wieder, Lilly heißt sie, in eine Bluse zwingen wollte und sie brüllte das Haus zusammen, da dachte ich, guck mal, also man lernt nie aus. Ich leiste ab, bitte, bei meiner armen Mutter.
Ich finde das interessant, woher das kommt. Also ich finde es auch interessant, warum man sich vor Spinnen ekelt oder warum man kein Blut sehen kann und solche Sachen. Aber
das versteht man ja. Also es gibt tatsächlich einen Reflex, so dieses hochfrequente, nennt man das hochfrequente Krabbeln von Spinnenbeinen auf der Haut. Das ist so ein angeborener Reflex. Das kann man bei jedem Säugling auslösen. Genauso wie jeder Säugling, wenn du ihm mit einer Pipette was Bitteres auf die Zunge tropfst, das Gesicht verzieht. Aber nicht jeder Säugling würde mit einem Knopf vor die Nase bam machen.
Nein, nein. Und ich habe mal vor vielen Jahren so eine Matz gemacht, über worüber sich Prominente aufregen, beziehungsweise wovor sie sich ekeln. Und da war eben auch Hera Lind, die sagte vor Knöpfen. Und ich habe gedacht, das soll jetzt eine besonders originelle Antwort sein, weil ich sowas noch nie gehört habe und auch nicht für möglich hielt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was so ein Knopfekel auslösen könnte.
Aber mein Mann und ich, der Kai und ich, wir sind echt maximal brutale Eltern. Als jetzt Nikolaus anstand, traditionell am 6. Dezember, haben wir von Kaspar, das ist der 7-Jährige, der 2. in der Sippe bei uns, der so eine Knopfphobie hat, dessen Lieblingst-T-Shirt haben wir genommen und ich habe dann liebevoll nächtlicher Kleinarbeit ganz viele Knöpfe darauf genäht. Also ich finde das lustig und jedenfalls haben wir ihm das in seinen Nikolaussack gesteckt, zusammen mit ein paar Kartoffeln, aber er hatte es verdient.
Der Anruf vom Jugendamt kommt bestimmt nächste Woche. Ich weiß nicht, wie lange es dauert.
Wir stehen schon unter Beobachtung.
Jetzt bringst du ein Lied mit, das können wir schon mal so im Hintergrund so einfaden, so.
Dann ist es schneller vorbei.
Nee, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Jean-Michel Jarre, Equinox.
War das nicht irgendwie eine abgespacete Musik?
Super.
Dazu habe ich alles. Dazu habe ich Liebesromane à la Angelique gelesen, genauso wie Kinder von Bahnhof Zoos. Passte überall dazu.
Erinnerst du dich an das Cover? Ich habe immer gedacht, das sind Eulen.
Ein Schädel.
Aber es sind ganz viele Menschen, die durch so Ferngläser gucken.
Oder so, genau.
Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Katja Kessler ist heute zu Gast. Und warum durftest du nicht durch den Königsweg gehen damals?
Also, ich komme ja aus Kiel, ich sagte es schon. Und ich hatte bei Todesstrafe das Verbot, den Königsweg runterzugehen, weil dort irgendwie ein Straßenübergang war ohne Ampel. Und ich gehörte zu den Kindern, die mit 6 Jahren eben alleine zur Schule gingen. Nicht so wie meine Kinder oder die Kinder heutzutage, die irgendwie immer zur Schule gebracht werden. Das war damals alles noch ganz anders. Und aber natürlich bin ich trotzdem den Königsweg gegangen mit der Konsequenz, dass ich da irgendwann mal hingefallen bin und mir die Zahnspange aus dem Mund geploppt ist. Und dann ging ich nach Hause und hatte natürlich Schiss zu sagen, mir ist die Zahnspange im Königsweg aus dem Mund gefallen, woraufhin meine Mutter und ich ganz lange in der Harmstraße suchten. Jetzt ist es raus. Mama, sorry.
Also die ist dir, du bist hingefallen und die Zahnspange
ist dir...
Und die ist
unter das Auto gehüpft.
Ach, du weißt, also du weißt nicht, wo sie ist verschwunden. Du hast sie nicht wiedergefunden.
Naja, ich war irgendwie, ich hatte mir die Knie aufgeschlagen und das Kinn und dann war auch noch diese blöde, verhasste Zahnspange weg. Und das war dann in der Sekunde mein kleineres Problem. Und als sie zu Hause ankam, fragte meine Mutter, wo ist die Zahnspange? Und dann bin ich mit ihr in die Harmstraße und habe dort unter die Autos geguckt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich eigentlich guter Dinge war, dass wir sie da vielleicht auch finden könnten.
Eine andere
Zahnspange.
War das dann so eine, also die war demnach nicht fest oder wenn sie fest war, dann warst du lange nicht zum Nachziehen. Aber das ist so ein Ding, wo man gleichzeitig von oben und von unten reinbeißt. Nicht so eine.
Das ist ja ein Bissformer. Das ist so heutzutage ein Aktivator. Und ich hatte so eine ganz normale Spange. Meine Tochter hat jetzt auch schon eine Spange und die durfte sich aussuchen, rosa und mit Dino irgendwie eingelassen in den Kunststoff. Ich hatte so einen ganz normalen Beißapparat. Mein Vater hat den zurechtgebogen.
Der ja auch Zahnarzt war. Mhm. Und mit dem du regelmäßig in die Kirche gegangen bist.
Ja, also er ist nach dem Krieg, er ist Rheinländer in Kiel hängen geblieben und hat erstmal meine Mutter konvertiert, auch zum katholischen Glauben. Und
er war Klosterschüler erst.
Klosterschüler,
ziemlich,
ja. Ne, und streng. Hat dann irgendwie mit 17 oder 18 Notabitur machen müssen, war der älteste von 8 Kindern, sollte eigentlich Pfarrer werden. Und das hat ihn logischerweise, das zieht sich durch sein Leben und hat mich auch nachhaltig beeinflusst, weil er eben eine ganz bestimmte Auffassung davon hatte, wie man so als Mädchen zu sein hat. Auf der einen Seite war er maximal modern, er wollte, dass meine Schwester und ich studieren, was ja damals klingt wie vor 143 Jahren, damals 1989, als ich angefangen habe zu studieren, ja noch nicht so Standard war. Und gleichzeitig, also hätte sich das, glaube ich, schon gewünscht, dass wir beide, meine Schwester und ich, bis zur Ehejungfrau bleiben. Bin ich natürlich auch. Ich habe mich für meinen Mann aufgespart, bis ich 30 war, glaube ich.
Ja, und viele Nächte kann man sich ja auch nicht erinnern.
Genau.
Und du hast...
Dein Tontechniker guckt gerade so skeptisch.
Glaubt nein, er mir guckt das nicht skeptisch, er guckt hungrig, finde ich.
Auf den Schokokuchen.
Der hier steht. Du hast auch eine Zeit lang diese Marienbildchen oder Madonnenbildchen gesammelt.
Stimmt, ja. Also ich wollte, ich weiß, das klingt alles ganz furchtbar, aber ich wollte meinem Vater gefallen. Also ich glaube, das ist klassisch. Als Tochter orientierst du dich logischerweise. Es ist der erste Mann in deinem Leben, also dein Vater. Und ja genau, ich habe Papst- und Madonnenbildchen gesammelt und eingeklebt. Und später dann in der Schule, ihm zuliebe auch Altgriechisch und Latein Leistungskurs mir ausgesucht. Oh Gott. Und hatte das dann ja auch. Also ich habe das große Latinum und das Graecum und habe mich dadurch Homer gebissen. Und die ganzen...
Und du hast dich wacker geschlagen, also du bist Jahre später...
Nein, wacker weiß ich nicht, also im Abi, auch weil das ja jetzt die Stunde der Erkenntnis ist, hatte ich die Reklamübersetzung in meinen Duden reingeklebt und war aber dann so nervös und habe die richtigen Seiten nicht gefunden. Also ich hatte alles da drin, aber ich habe die Seiten nicht gefunden.
Ich hatte das mal und habe dann, als meine Tischnachbarin dran war, habe ich ihr das gegeben, weil die genauso schlecht in Französisch war wie ich. Und dann hat sie als Niete... so schnell und fließend 1:1 übersetzt. Die hat nicht mal so getan, so ist er gegangen. So, ist er gegangen. Hat so vorgelesen, dass es total klar
lass
war.
Lass mich raten, der Lehrer war so doof, der hat es noch nicht mal gemerkt.
Doch, Frau Klöppel. Frau Klöppel war ein Schießhund. Wenn sie noch lebt, na, ich sage nichts, aber oh, Frau Klöppel war eisenhart. Stimmt, der Name, der passt, wenn ich mir das überlege.
Aber das war schon irgendwie, wie viele Wochenstunden hatte ich Latein? Bestimmt 10 und dann nochmal Griechisch auch 10, also 20 Stunden die Woche saß ich mit irgendwelchen Brillenträgern und Streber.
Du bist Streber. Mit einem verheiratet, hey, sag mal.
Ja, der tarnt sich doch nur mit seiner Brille.
Ist das Fensterglas?
Nein, aber der hat sicherlich, also das ist, es gibt einen offiziellen Kai Diekmann und einen privaten und der nimmt auch mal die Brille ab, aber das muss unter uns bleiben.
Ey, von mir erfährt niemand irgendetwas. Du bist bei Jauch, das wollte ich vorhin sagen, du bist vor vielen Jahren, als das mit dir so losschoss, das ging ja dann plötzlich ganz schnell, du wurdest die meistgelesene Schriftstellerin Deutschlands, wir kommen gleich nochmal auf die Geschichte, falls es irgendjemandem entgangen ist. Und da wurdest du unter anderem auch zu Günter Jauch eingeladen in die Sendung. Und der natürlich, inzwischen dein Nachbar wahrscheinlich, da warst du vorbereitet darauf, dass der als alter Humanist dich irgendwas Griechisches fragen würde? Irgendwas
hat
Altgriechisches?
Ja, du musst es wahrscheinlich nicht übersetzen.
Du musstest ein Verb.
Paideu, paideuso, epaideusa, pipaideuka, pipaideumai, epaideutin. Aber ich hoffe, es hört jetzt keiner so ganz genau zu.
Du hast den Plusquamperfekt vergessen.
Nee, epaideutin.
Bei ihm.
Ach, oh, echt?
Ich hätte das jetzt natürlich sofort gemerkt.
Wobei, ich habe jetzt eben Fehler gemacht, das war das Futur 2. Ah, oh, Mist.
Naja, wir gehen jetzt in die Musik über. Christopher Cross, Talking in My Sleep.
Das ist ja ein Spagat.
Was gibt's denn da für eine Geschichte?
Also neulich habe ich im Vorbereiten auf die Sendung mir das wieder rausgeholt und habe gedacht, was für eine sämige Klangsoße. Aber ich habe den damals rauf und runter gehört, da hatte ich irgendwie gerade so einen Durchhänger in meinem Zahnmedizinstudium und ging nach Indonesien mit dem Rucksack und ohne Wimperntusche und habe immer Christopher Cross gehört und der war für mich die Offenbarung. Die Bibel hätte mir nicht mehr erzählen können, nicht mehr Weisheiten. Und jetzt, so 20 Jahre später, finde ich es fast ein bisschen schwierig. Aber es gibt neuere Aufnahmen irgendwie aus dem Carlisle, glaube ich, in London. Mhm. Da hat er auch die Fehler der Vergangenheit mitgemacht, das Ganze ein bisschen mit flotten Beats unterlegt. Jetzt geht's wieder.
Schnell, Musik. So, da sind wir wieder nach Christopher Cross. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Katja Kessler. Du hattest einen Schüleraustausch. Mit 15 ging es nach Nairobi. Mhm. Ist das nicht, also ist es gewöhnlich für die Schule gewesen, auf der du warst?
Nee, ehrlicherweise ich war ja auf der Kieler Gelehrtenschule in Achtung, Kiel. Und diese ganzen normalen Austausche mit Frankreich und England habe ich ehrlicherweise verpasst und verpennt und habe ich irgendwie nicht so mitgekriegt. Und dann blieb nur noch übrig Kenia. Und ich glaube, mein Vater hat es mir 10-mal erlaubt und 23-mal verboten. Und irgendwann saß ich dann doch in diesem Flieger und es waren 5 Wochen. Und ich muss sagen, alter Schwede, es war dann doch irgendwie heftig. Also es war das erste Mal, dass ich überhaupt geflogen bin. Das war das erste Mal, dass ich länger von zu Hause weg war. Und wie das denn so ist, andere Länder, andere Sitten, andere Kühlschränke, als ich den Kühlschrank aufmachte und das Erste, was mir entgegengrinste, war irgendwie so ein gekochter Schafskopf. Und dann kam auch noch die Verwandtschaft und das klingt als wie so eine Gruselgeschichte. Aber die Verwandtschaft kam, der Schafskopf wurde aus dem Kühlschrank geholt. Und dann haben die als Erstes die Augen gegessen. Und wie kommen wir jetzt darauf?
Ja, weil ich dich ganz konkret gefragt habe. Es ist ja untypisch normalerweise. Also 15 ist sowieso jung und glaube ich für so einen Schüleraustausch. Ich bin jetzt kein Profi, aber...
Also soll ich dir jetzt ein Geheimnis verraten? Der war super, der Schüleraustausch, weil ich landete bei einer Familie namens Kimaru. Und im Jahr davor war ein anderer Junge aus meiner Schule bei denen Gastschüler, Olaf K. Punkt. Und er hat im selben Bett geschlafen wie ich. Und in den war ich ein bisschen verliebt. Und dass ich jetzt ein Jahr später auch in dieses Bett durfte, also ohne ihn, aber mit dem Gefühl, da hat er geschlafen, das hat mich maximal nach vorne gebracht. Also Olaf, jetzt weißt du, dass ich war in dich verliebt. Ich habe es dir zwar nie gestanden, aber hat lange gedauert, 2 Jahre.
Was hatten denn die Jungs früher, in die du dich verliebt hast? Was mussten die mitbringen?
Also das Problem war, ich kann dir erst mal sagen, wer sich in mich verliebt hat, das waren irgendwelche anderen so Brillenträger aus dem Griechisch-Leistungskurs. Aber die will man ja nicht wirklich. Und die ich wollte, die habe ich nicht gekriegt. Also die interessierten sich nicht für mich, weil ich war echt spießig. Ich war wirklich maximal spießig.
Was ist denn spießig in dem Alter?
Ach, so 9-mal klug und was ich nicht alles wusste und meinte und bäh. Also... Manchmal gucke ich so Fotos aus der Zeit an und frage mich immer, möchte ich mich da kennenlernen? Und ich glaube nicht. Mm-mm. Wir haben ja gerade vorhin drüber gesprochen. Irgendwie jetzt so mit 42 muss ich echt sagen, ist die beste Zeit meines Lebens. Irgendwie, man weiß als Frau, was man kann und was man nicht mag, was einem gut tut und was nicht. Also beispielsweise stelle ich mich nicht mehr unter irgendwelche hellen Lampen. Ich gehe zu keinen Einladungen mehr von denen ich vor weiß, dass sie langweilig sind. Mein Leben ist maximal komfortabel und gleichzeitig tue ich Dinge, von denen ich einfach denke, ich möchte sie tun und traue mich das. Mhm. Und ich bin zufrieden und ich bin glücklich. Ich glaube, ich bin noch nie so glücklich gewesen wie jetzt.
Und ich glaube, dass natürlich rührt das aus deiner Lebenserfahrung und aus einer Reife. Ganz klar, du hast eine Familie. Nichtsdestotrotz hast du ja tatsächlich auch ein Umfeld, also du hast dir da einen Rahmen geschaffen oder ein Rahmen ist um dich gebaut worden, bei dem man es aber auch wirklich ganz schön...
Aber guck mal, ich habe ja erzählt bei diesem Baccarat-Song, also wir haben Campingurlaub gemacht und irgendwie, das war alles nicht so wirklich schick. Und jetzt gerade neulich war ich mit meinem Mann auf der Geburtstagsfeier von Gorbatschow, der irgendwie mit seinen 10.000 besten Freunden in der Royal Albert Hall in London gefeiert hat. Und wir saßen da in so einer Loge und links von uns Arnold Schwarzenegger, der da noch nicht geoutet war als Ehebrecher, der schlief neben uns. Und in diesem Spagat, Campingurlaub an der Ostsee, Geburtstagsfeier von Gorbi, ich will das eine noch das andere, bin ich so wirklich. Ich kann da irgendwie immer mit einer Kamera, wie mit einer Kamera von außen auf mich gucken und denken, irgendwie lustig, irgendwie bizarr. Und ich glaube, man muss irgendwie wahrscheinlich so ein paar, also ich habe ein Koordinatenkreuz. Manchmal sind die Kästchen ein bisschen größer. Ich mache sie mir ein bisschen größer, damit ich da reinpasse. Aber ich weiß, wo ich stehe im Leben. Und das wüsste ich nicht, wenn alles irgendwie immer so linear verlaufen wäre.
Das glaube ich gerne. Und das Leben lässt sich, dein Leben gerade, ich habe es vorhin gesagt, liest sich im Grunde wie so ein schöner Frauenfilm, ja. Also dass man denkt, wow, da passt eins zum anderen und fügt sich.
Nee,
und
ich hatte, zum Beispiel, da hatte ich mein Studium gerade fertig und wollte mir irgendwie noch die Kante geben. Dachte, jetzt promoviere ich auch noch. Und habe tagsüber Praktika gemacht bei den ersten so Zeitungen und Zeitschriften und abends bin ich ins Labor gegangen und habe Blut und Pipi untersucht. In so einem Fotospektrometer die Fotoextinktion von Flüssigkeiten gemessen. Und wenn dann die Uhr so im Hintergrund macht, so tick, 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 und ich warte auf die Messergebnisse des Apparats. Das sind schon, also das erzähle ich jetzt so, aber das waren echt schon viele, viele einsame Stunden, wo der Weg irgendwie auch nicht so klar war. Also ich wusste nicht, wo mein Weg hingeht. Und ich wusste, also bis ich den ersten Fuß irgendwie in so einen Zeitungsflur gesetzt habe, wusste ich irgendwie immer nur so ein Negativ-Ausschlussverfahren, das will ich nicht, das ist furchtbar, das ist grässlich, nee, bitte nicht, lass mal weg. Und das erste Mal, und es war wie so ein Erweckungserlebnis, als ich bei Schöner Wohnen war. Und die haben dann irgendwie auf Zeile geschrieben, wie das so schön heißt im Journalismus, und BUs getextet.
Bildunterschriften.
Das war großartig, machte das. Also nun ist sicherlich Schöner Wohnen nicht der Hort des investigativen Journalismus. Und aber für mich war das toll. Das erste Mal, dass ich dachte, hier will ich sein. Und dann ging es tatsächlich relativ zügig. Ich habe dann hier noch ein Praktikum gemacht und da noch ein Praktikum. Und ich konnte ja nicht das, was ich tun wollte. Also ich musste es mir beibringen. Und ich weiß, ich war irgendwie, glaube ich, man muss irgendwie so fanatisch genug sein und auch ein Stück weit bescheuert, dann irgendwie diese Anfänge zu überleben. Und ich saß oft bis morgens um 4 in der Redaktion und dann haben sie das Computersystem runtergefahren und meine Texte waren weg. Und im Nachgang denke ich so, wie wunderbar. Weder hatte ich irgendwie eine Familie noch einen Hund, den ich hätte versorgen müssen. Meine Wohnung sah sowieso chaotisch aus. Also ich hatte nichts zu verlieren. Es konnte eigentlich nur noch geradeaus gehen. Das war ganz toll.
Das ist dieses nichts zu verlieren haben verleiht einem ja Kräfte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du als Quereinsteigerin so spät beginnt, seiner Leidenschaft zu folgen oder sie überhaupt erst zu entdecken. Dann hat man, glaube ich, aber auch eine ganz andere Kraft und ein ganz anderes Rangehen. Und man ist so hungrig auf all das,
Ich war wirklich fanatisch. Und ich weiß, ich saß da halt mit diesen Praktikantinnen, die alle 20 waren. Und ich war dann ja doch schon 28 in so einem Raum. Und wir waren drei und es gab, glaube ich, zwei Computer. Das heißt, wer mittags essen ging, hatte verloren. Und ich wollte. Und jetzt, wie gesagt, im gesegneten Alter von 42 werde ich ja manchmal gefragt, wie es geht oder wie es ging und wie man es machen sollte. Und ich glaube, echt Zähne zusammenbeißen, Pobacken zusammenkneifen und nicht links und nicht rechts gucken.
Aber vorher muss man das haben, was man will. Und das ist ja das, was vielen in unserer Generation schwer fiel. Dieses Ausschlussverfahren, das haben wir, das beherrschen wir alle. Das will ich nicht, das wäre es nicht, das wäre es nicht.
Aber lustigerweise ist es so, als ich von Zahnmedizin Abschied nahm, da war ich ganz froh, raus, weg und tschüss. Jetzt im Nachhinein denke ich, Mensch, war ja schon mutig, weil ich irgendwie das natürlich mit ein bisschen Abstand sehe und denke, guck, ich habe es irgendwie 7 Jahre studiert und das ist echt eine lange Zeit gewesen und es war wirklich das Tal der Tränen. Aber dadurch, dass ich nur mit Zahnärzten logischerweise zusammen war, hat es ja, es war kein Alleinstellungsmerkmal. Ich war von Zahnärzten umgeben, die alles Gleiche machten wie ich. Und deswegen war es dann auch leicht, Tschüss zu sagen. Und erst später mit Abstand betrachtet, muss ich sagen, wie gut, dass ich ein Studium habe. Weil irgendwie, also weder, ich bin ja dann auch viel auf Partys gegangen und ich glaube, weder glaubt man, dass im Himmeljahrmarkt ist, noch wird man irgendwie zynisch, was auch eine Gefahr ist, sondern ich habe das ganz gut mitmachen können und hatte aber irgendwie immer so, wusste, wer ich bin und was ich will.
USA for Africa. We are the world, we are the children. Gib uns das kleine Katja-Bild ganz kurz dazu.
Das stammt auch aus der Zeit dieses Schüleraustauschs mit Kenia und das haben wir alle zusammen gesungen, mehr oder minder schief.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Katja Kessler. Sie ist Kolumnistin und Buchautorin und vierfache Mutter. Und wir hören jetzt Sade, Love is Stronger Than Pride. Sade singt schöne Songs. Sieben Spatzen sitzen am See und spielen Skat.
Der ultimative Prothesensaugtest. Habe ich immer ausprobiert, wenn ich dann einen etwas älteren Herrn oder eine ältere Dame auf dem Behandlungsstuhl hatte. Denn wenn man ja wissen, hält das Ding auch, wenn die sprechen. Und dann mussten die sagen, sieben Spatzen sitzen am See und spielen Skat. Und ich weiß, das war eine ganz traurige Situation. Mein Patient hieß Willi. Und Willi wollte es mir echt recht machen. Der hat auch vorher schon geübt. Und dann saß er da und das Problem war nicht, dass die Prothese nicht saugte, sondern auf halber Strecke hat er irgendwie den Satz vergessen. Und das war ganz traurig, weil er irgendwie, ihm kamen fast die Tränen und ich hätte ihm echt, er ist mittlerweile schon oben auf seiner Wolke und ich würde ihm jetzt manchmal noch gerne sagen, was ich in der Sekunde nicht gesagt habe. Ey Willi, keine Prothese dieser Welt ist es wert, dass du dafür anfängst zu weinen. Und daran muss ich ganz oft denken, ehrlicherweise.
Wer jetzt erst einschaltet, Katja Kessler, die jetzt Bücher schreibt, hat früher in ihrem ersten Leben Zahnmedizin studiert. Und aus deinem aktuellen Buch weiß ich, dass es langweilige, natürlich viele, viele, viele langweilige Vorlesungen gab und dass ihr eben die älteren Herrschaften aus den Seniorenstiften hin und her gefahren habt. Das waren natürlich willige, dankbare Patienten für euch. Ihr konntet üben.
Ja, einen großen Teil meines Lebens zwischen 20 und 27 habe damit zugebracht, dass ich morgens zu irgendwelchen Altersheimen gefahren bin und meine Patienten da eingesammelt habe. Und wir waren wirklich so, wir waren eine Schicksalsgemeinschaft. Also ich weiß gar nicht, ob die wirklich alle mal eine Prothese brauchten, weil auch das ist so eine Wahrheit. Die waren manchmal ganz glücklich mit ihrer schiefen Kauleiste und man hat sie dann mit Engelszungen beredet, ob sie das nicht, das ganze Modell auch nochmal in strahlendem Weiß wollen. Und dann muss man da ja so Saug- und Funktionsränder machen. Und ich weiß zum Beispiel, der ultimative Trick, so eine Prothese auf Hochglanz zu polieren, ist da, mit so einem krummen so Stoßstangenpolitur rüber zu gehen. Also das wird nachher natürlich alles abgewaschen, das hat der Patient auch nicht im Mund, aber
ich erinnere mich gerade an meine Klammerkästen. Das sind diese runden Dinger gewesen mit so einem Einsatzsieb. Im Grunde sahen die aus wie kleine Salatschleudern.
Ekelhaft. Genau. Und wenn das Wasser nicht regelmäßig gewechselt wird,
Das war eklig, ja. Ganz schön. Du hast natürlich auch die ein oder andere, wie deine Kommilitonen auch, deine Co-Kommilitonen, die eine oder andere Vorlesung geschwänzt und dann hat der eine schon mal für den anderen gesagt, ja, hier, ich bin's, ja, ich bin da.
So, ja, ist das nicht lustig? Und irgendwie, es gab so ein System, ich hatte irgendwie immer meine Freundin Bettina, die hat dann für mich hier gerufen, die musste aber auch nochmal für irgendeinen anderen hier brummen.
Ja, ich frage mich dann immer, das finde ich ja bei Kunsthistorikern nicht weiter schlimm, aber bei Ärzten, bei Medizinern denke ich immer, okay, was verpasst ihr? Wann bin ich als Patient euch ausgeliefert?
Zahnmedizin ist ein maximal verschultes Studium. Also das ist wirklich von Montags bis Freitags Vorlesung, noch eine Vorlesung, noch eine Vorlesung, noch eine Vorlesung. Und ich meine, am Ende des Semesters wartet die Klausur. Und insofern, selbst dass du eine Vorlesung schwänzt, den Stoff musst du schon lernen. Es ist nicht so gerüchteweise wie bei den Juristen, die irgendwie im ersten Semester die erste Antrittsvorlesung sich anhören und dann nach sechs Semestern aufkreuzen, um irgendwie das erste Staatsexamen abzulegen oder wann auch immer das ist. Also wir mussten da schon immer fleißig die Schulbank quasi, die Hörsaalbank drücken.
Und es gab eine Kontaktbörse? Auch das entnehme ich deinem
ja,
Buch.
Die Wurzelspülung, genau, wirklich? Da ging man dann hin auf die Wurzelspülung. Die war viel besser als die Juristen- oder die BWLer-Party. Und da gab es dann warmes Bier aus Pappbechern, wenn es dann überhaupt noch Bier gab. Und da lernte man sich so kennen. Und das war durchaus üblich unter den Zahnmedizinern, sich gegenseitig irgendwie, zu beglücken. Also es haben sich viele Paare unter den Zahnmedizinern gefunden. Die haben sich dann auch gegenseitig nach Dienstschluss noch ihre Fälle und ihren Parodontose-Status erzählt. Und also meins war es nicht.
Wie hält denn eigentlich so eine Prothese? Ich brauche jetzt bitte keine lange Antwort, aber es wird irgendwann auf mich zukommen. Und ich frage mich immer, wenn sie ganz doll halten soll, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen zähes Fleisch isst, wie kriege ich sie dann wiederum wieder ab?
Ach herrje, also ehrlicherweise das Saugen des Oberkiefers ist zum Beispiel gar nicht so das Problem, den Unterkiefer da irgendwie wirklich fest zu verankern, das ist immer so eine große Herausforderung. Und dann gibt's die Kippkräfte, also gerade wenn du vorne irgendwie in deinen Granny Smith beißt, da wird wahrscheinlich keine Prothese halten, aber ich sehe das Problem bei dir nicht wirklich.
Na also, noch nicht, aber das wird ja noch kommen, also ich bin jetzt noch nicht so weit.
Ehrlicherweise ist es so.
Ich frage mich immer, was bedeutet Haftcreme?
So, Haftcreme, die...
Also was macht die? Wie und wann macht sie nicht mehr mit? Und ist das ein Moment, den man einschätzen kann?
Also es gibt doch diese Werbung, wo da so zwei ältere Herrschaften ihren Kopf in so ein Fass stecken.
Ja, genau.
Und nach Äpfeln fischen, was man so macht auf Partys. Kennst du doch auch, spielen wir ja alle regelmäßig. Und die haben wahrscheinlich die Haftcreme nicht benutzt. Jedenfalls schwupp, treibt das Ding im Fass. Passiert, also Gott sei Dank. Und so eine Haftcreme, denke ich, setzt die Oberflächenspannung rauf oder runter. Ich muss mal in die Haftcreme-Forschung gehen.
Oh Gott, Mensch, Freunde, das kommt alles noch auf uns zu. Wir hören gleich einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch Der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren. Wobei ich finde...
Weißt du, mir ist noch eine schöne Anekdote eingefallen. Wir sprachen eben gerade in der Pause, haben wir gar nicht so richtig den Liedern zugehört, sondern wir sprachen über Peter Schollatour. Und weißt du, was mal passiert ist? Da lernte ich den gerade kennen.
Moment, ich habe nur seinen Namen erwähnt. Ich habe nicht über ihn gesprochen, das will ich dazu sagen.
Aber mein Kopfkino ging gleich los. Jedenfalls traf ich ihn mal auf einer Veranstaltung. Und damals war ich eben noch im Dienste des Klatsches unterwegs. Und er trug irgendwie so einen Messingarmreif.
Jetzt bin ich gespannt.
Und dann fragte ich ihn, oh, Herr Schollatour und so, das ist ja ein schöner Armreif. Wieso tragen Sie denn? Weil ich den, also er ist ja eigentlich eher uneitel und ich konnte das mir gar nicht so richtig erklären. Und dann sagte er aber so ganz klar, wie man das so erzählt. Ja, also wenn ich dann im Schlaf überrascht werde, dann kann ich dem Angreifer mein Handgelenk gegen die Kehle rammen. Und ich sage, Moment, wir sind doch hier auf einer Party. Also er war so sehr drin in seiner Welt und ich habe das noch so in Erinnerung.
Peter Schollatour kam hier ins Studio und das Erste, was er machte, er drückte mir seinen Schuh in die Hand, unter dem ein Kaugummi klebte und sagte, machen Sie das mal ab hier, kratzen Sie das mal.
Ich dachte, er hat ja auch den Messingarmreif an die Kehle gehauen.
Nein. So, und dann
ich lustig.
Etwas später, das war eine Aufzeichnung, das weiß ich noch, etwas später.
Dann saß du da mit dem Kugelschreiber und hast den Schuh sauber gemacht.
Nicht mit dem Kugelschreiber, ich glaube, er dachte, ich bin so eine Assistentin oder so, der unterhält sich ja am liebsten mit Stammesfürsten, Hauptsache es sind Männer, also der hat mich erstmal gar nicht so. Und dann hatte ich nur so ein blödes Plastikmesser, mit dem man Kuchen schneiden kann.
Ehrlich?
Und hielt seinen Schuh in der Hand und kratzte das auch noch, wie entwürdigend ich mich mir selbst gegenüber verhalte. Das finde ich noch viel schlimmer. Und dann zu späterer Stunde sprach ich ihn auf diesen silbernen Armreif an. Und dann sagte er, ich habe ihn sowieso kaum verstanden. Da sind wir wieder bei der Haft, vielleicht wieder bei der Haftcreme.
Guck mal, wie sich die Themenkreise schließen. Das machen wir aber gut, oder?
Ich sagte dann, Mensch, was ist denn das für ein Armreif? So, wir sind offenbar, was das angeht, ziemlich eindimensional. Und er sagte, oh, das ist prima, kann man Kinder schlagen. Und ich sage, was haben Sie gerade gesagt? Damit kann man Kinder schlagen. Dann hat er gesagt, was ist Verleumdung? Richtig so gebrüllt, Rufmord, was unterstellen. Der nuschelt ja so wahnsinnig. Ich habe gesagt, Entschuldigung bitte, ich habe wirklich verstanden, dass Sie damit Kinder schlagen? Er sagt, Kinnhaken schlagen. So. Und dann bestand er darauf, dass wir das rausschneiden, was ging, weil es eine Aufzeichnung war. Und als er dann so 20 Minuten später plötzlich von der Erotik des Vietnamkriegs sprach, habe ich gedacht, die hätte mich wieder verhört und habe ganz vorsichtig nachgefragt. Und dann sagt er, nein, 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 das können Sie nicht nachvollziehen. Das können Sie nicht nachvollziehen, weil Sie kein Mann sind. So. Und also insofern ist, jetzt habe ich doch so lange Peter schon durchgesprochen. Oh Gott. Naja, gut.
Also, Mensch, der Peter.
Der Peter.
Schließen wir ihn heute Abend in unsere Abendgebete.
In unsere Gebete, auf jeden Fall. Und singen wir vielleicht, wir lagen vor Madagaskar. Dein Vater hat es gesungen, glaube ich.
Hammerhart. Also wenn die Party auf Hochtouren war, auch meine Kindergeburtstagsparty, dann hat er seine Gitarre rausgeholt und wir lagen vor Madagaskar gesungen. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die besten Pops.
Das hat dir nicht immer gefallen?
Ich bin unter den Couchtisch gekrochen.
Mhm. In diesem Falle singen es die Singing Sailors.
Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord.
Ja, dann lieber Modern Talking, aber das kommt ja auch noch. Du hast eben gesagt, oh, können wir bitte aus diesem Lied vorher raus, ich kriege total schlechte Laune.
Und dann haben wir versucht, uns dem Aufnahmeleiter bemerkbar zu machen und haben an die Scheibe geklopft. Und kennst du diesen Film, tödlicher Staub aus dem All, wo der Junkie auch gegen die Scheibe klopft und raus will, aber man hat uns einfach nicht wahrgenommen.
Ich habe den Eindruck, dass Holger den Text gelesen hat, weil er guckte immer so nach unten und er schüttelte ständig den Kopf. Nee, okay, er hat irgendwas anderes gelesen, ich weiß nicht, was es ist. Ach, er hat sich schon, deswegen guckte er so grimmig und hat den Kopf geschüttelt, weil er nämlich schon den nächsten Song eingecued hat und es ist wirklich Modern Talking. Also falls Sie zum Kühlschrank oder zur Tankstelle wollen, ganz schnell mal, dann sollten Sie das jetzt tun, wobei, hey, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, fast 6 Minuten, wir machen was draus. Diejenigen unter Ihnen und euch, die Katja Kesslers Weg und Werdegang nicht so genau beobachtet haben oder beobachten konnten oder beobachten wollten, denen sei noch mal ein paar Stationen nachgetragen. Du warst in der Bild plötzlich und eines Tages lagen die Nackten auf deinem Tisch.
Mhm.
Also diese Seite 1 Girls, die barbusigen Pias und
lustig,
Mias.
Ne? Und ich dachte ja damals, die würde der Chefredakteur schreiben.
Die Texte dazu.
Ja. Dachte ich. Also, wenn man so aus Kiel kommt und irgendwie keine Ahnung von nichts hat, denkt man das. Und dann war ich ganz erstaunt, dass immer 5 Minuten vor 6 so eine Frau reingeflattert kam auf Papier, ohne viel an. Und mein Nachteil war mein Vorteil. Ich wusste nicht, wie man die schreibt und deswegen habe ich mir irgendwas dazu ausgedacht. Und so entstanden dann irgendwie Geschichten von Martha steht am Martha-Pfahl oder
Olgas Rohr ist geplatzt, gleich kommt der Schlosser und bringt seinen dicken Schraubenschlüssel mit.
So habe ich es nicht geschrieben, aber lustigerweise ist neulich eingefallen, wir hatten da so eine Rohrpost, mit der kamen diese Mädels und würde ich jetzt noch mal in Amt und Würden sein, dann müssen wir doch gleich schreiben, so Martha kam mit dem Rohr.
Gut, also auf jeden Fall hast du es augenzwinkernd gemacht und keinesfalls in deinem Sinne erotisch, so?
Nein, also es war irgendwie, ich fand's ulkig. Also ich find's auch nach wie vor ulkig, dass Männer sich das angucken und dabei irgendwie warme Gedanken entwickeln. Mhm. Und ich habe die damals unter Volo 2 ins System getippt und irgendwann, das war so ein Artex-System, grüne Schrift auf schwarzem Grund und die blinkt auch immer so. Und irgendwann wurde irgendwie, wir saßen im 8. Stock, kam aus dem 1. Stock, da lag die Produktion, kam so eine Text-Message, klasse Mieze, wer hat die geschrieben? Mieze hießen die redaktionsintern. Und ab da hatte ich die.
Ab da hattest du
dann
diese
Frau.
Dann
war das mein Gärtchen, das ich bestellen musste.
Und damit ist was losgetreten, es hat so eine Eigendynamik bekommen. Plötzlich schrieben alle über dich wiederum. Also das Ganze wurde zu so einem Geheimtipp, zu so einer Box. In der Box hat man so den Eindruck gehabt, zu so einer Möglichkeit, die Sache so oder so lesen oder interpretieren zu können. Und
das ist wirklich lustig und ich bin diesen nackten Frauen maximal dankbar. Die waren meine...
Ja, dein Fuß in die Tür sozusagen.
Ja,
Und du bist eingeladen worden, Artikel sind über dich verfasst worden. Der Spiegel nannte dich, 1999 war das Kesse, Erotissima oder muntere Rinnsteinprinzessin. Das Zeitmagazin jubelte.
Ich lese das meine Kinder nie. Gott.
Das seien die schönsten Busengedichte Deutschlands. Und dann wurde ein Artikel verfasst, in dem auch jemand sagte, okay, sie ist die meistgelesene Schriftstellerin Deutschlands. So, und dann ging's los. Dann wurdest du eingeladen. Plötzlich warst du selbst eine Figur des öffentlichen Interesses. Du warst ja dann auch die Society Reporterin oder kam das daraufhin erst?
Also die hatten ehrlicherweise gar nicht so eine richtige Verwendung für mich. Ich hatte kein Volontariat und in der Politik und im Sport wäre ich auch mit Pauken und Trompeten untergegangen. Aber damals gab es auf der letzten Seite der Bild-Zeitung eine Society-Kolumne, die zuletzt Michael Greta irgendwie bestellt hatte. Und das war aber auch dann schon 15 Jahre her. Und ich hatte einen Chef, Manfred Meyer, gern auch im Rentierpulli unterwegs, der irgendwie das ganz putzig fand, mich mal loszuschicken. Und ich hatte irgendwie ein leeres Adressbuch, aber viel Energie. Und so bin ich von jetzt auf gleich, habe ich meine Koffer gepackt und bin irgendwie zum Oscar nach Los Angeles geflogen. Mhm. Und da stand ich dann da und sagte, oh, Melanie Griffith, ich fasse es nicht. Und
George Clooney, ein Foto mit George Clooney ist in deinem Buch. Ja. Plötzlich ist man mit diesen ganzen Leuten zusammen, aber also diese internationalen Stars mal zu sehen, ist wahrscheinlich sehr interessant. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das 4 Jahre lang macht und man ist auf den mehr oder weniger interessanten Events, ob man das überhaupt mag, ist die Frage. Man freundet sich sicherlich mit ein paar Leuten an und gibt es da nicht, ach komm, es gibt doch nicht nur Blödnasen in diesem Geschäft wahrscheinlich.
Ja, aber ehrlicherweise, wenn du auf so einer Party stehst, also erstmal hast du tatsächlich irgendwie einen Druck, einen physischen Druck, weil du willst irgendwie deine Kolumne füllen und brauchst dazu Stoff. Also, und das verhindert, dass du dich gleich schon am Anfang des Abends betrinkst und dir die Kante gibst. Mhm. Außerdem, in Los Angeles betrinkt sich auch keiner oder gibt sich die Kante.
Ja, aber hier in Deutschland zum Beispiel, das ist ja das Interessante. Hier begegnet man sich immer wieder auf den Events. Man freundet sich vielleicht an. Ach, Veronika, hallo Katja. Dann wird es schwierig.
Aber weißt du was, wie das war? Ich erinnere noch ganz gut, wie ich Veronika Ferres kennenlernte. Und ich war nichts und sie war schon eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Und ich ging so auf sie zu, bayerischer Filmpreis, und dachte, wie teuer ist denn ihr Kleid? Also gebe ich zu, war vielleicht auch keine so coole Frage. Und dann sagte sie, sag ich nicht, ich frage sie auch nicht, wie teuer ihr Kleid war. Also wir waren weit entfernt von einem freundschaftlichen Miteinander. Und Katja Riemann ist auch irgendwann mal aus einem Interview mit mir geflüchtet. Das lag vielleicht gar nicht so sehr an meinen Fragen, sondern da war ein Fotograf dabei und mit jedem Aufblitzen der Kamera zuckte sie zusammen wie ein Reh im Scheinwerferlicht und verließ dann irgendwann mit klappernden Absätzen den Ort des Geschehens. Das ist Business. Ehrlicherweise, es ist echt Business und gutes Business.
Ja, das glaube ich. Aber man kann sich doch nicht komplett da raus ziehen. Man sitzt dann auch mal nebeneinander an einem Tisch, man spricht zusammen, man trinkt was zusammen, man entdeckt ja in vielen vermeintlich komischen Leuten dann doch irgendeine sympathische, freundliche, menschliche Seite und muss eventuell 2 Tage später über ihren schlechten Geschmack schreiben und sie ein bisschen schlachten, nein?
Es gibt ja so klassische Fragen, die begleiten einen immer. Und beispielsweise eine Frage, die mir ja oft gestellt wird, ob ich das nicht vermisse, jetzt keine Kolumne mehr zu schreiben. Der Punkt ist, ich könnte es jetzt nicht mehr. Also tatsächlich kenne ich viele Leute und mir fehlt, also ich hatte sowieso nie so eine ausgeprägte Beißlust. Aber ich glaube, man muss irgendwie an irgendeiner Stelle auch, also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, man muss unabhängig sein, es muss einem egal sein. Mhm. Und jetzt mit 4 Kindern werde ich ja irgendwie so altersfriedfertig. Ich möchte gar nicht mehr, schelten und tadeln und kritisieren. Ich möchte alles gut finden.
So zum Beispiel auch, aber das ist ja lange her, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Buchautorin Katja Kessler ist heute hier zu Gast. Vielleicht haben Sie You're My Heart, You're My Soul noch im Kopf. Wir können eine kleine Geschichte nachreichen, denn oft haben ja die Songs, die unsere Gäste mitbringen, auch einen Bezug, eine Geschichte. Und in dem Fall ist es tatsächlich eine Zusammenkunft mit Dieter Bohlen gewesen? Ich weiß nicht, deswegen hast du jetzt diesen Song nicht ausgesucht, aber eine Vereinigung im Grunde.
Ja, ehrlicherweise, als ich später irgendwie seine Biografie schrieb, war die Situation nicht die, dass er mir vorher schon ewig und oft und immer wieder über den Weg gelaufen ist. Das allererste Mal in so einer Umkleidekabine in Kiel, da machten so die ersten Einkaufszentren auf und ich stand auf so einem Glitzer-Neon-Boden und probierte eine Jeans an, die nicht passte und dazu dudelte Jomma hat Jomma Soul und ich hätte mich am liebsten erschossen. Und wie gesagt, viel, viel später, er kam ja mit der Idee und fragte, ob ich das nicht schreiben wollte, seine Biografie. Er hatte sich vorher oft genug bei mich geärgert und im zweiten Aufgalopp dann doch lachen müssen. Da dachte ich, wow, 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 dieser Mann erzählt mir jetzt exklusiv alles, wie es war mit Nadel und mit Verona.
Oh Gott.
Ich fasse es nicht. Ich war maximal neugierig. Und dazu muss man sagen, er war schon zu Pontius und Pilatus gelaufen und wollte ja diese Biografie schreiben. Und alle haben gesagt, komm, Dieter, lass stecken und so. Was willst du denn noch erzählen, was nicht sowieso schon in der Zeitung stand? Und ich war mir ganz sicher, dass ich das alles hören wollte.
Und dein Mann war auch gar nicht so davon überzeugt, dass du es machen solltest. Er hat einen ganz anderen Autor vorgeschlagen, glaube ich, ne?
Ja, ich war damals irgendwie auch, glaube ich, schon im 6. oder im 7. Monat schwanger und ihm schwebte schon vor, dass ich mich jetzt irgendwie auf die Couch setze.
Mhm.
Und das war also so, ab und an klopft das Schicksal an. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ich so gefragt werde, was ich immer nur wieder sagen kann. Ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus vielleicht einem Talent, das man mitbringt, aber das zu einem kleineren Prozentsatz, Ehrgeiz. Und dann aber auch wach genug sein und begreifen, wenn eben mal sich die Möglichkeit auftut. Und dann zugreifen. Und Dieter Bohlen habe ich mir gleich gekrallt.
Das Buch ist der absolute Bestseller geworden. Es hat sich, glaube ich, über 500.000 Mal verkauft.
Ja, ja.
Du hast inzwischen 5 Bücher geschrieben. Der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren, ist das aktuelle. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte, dass ich jetzt in so ein...
Die Bedienungsanleitung für angehende Dominas.
Gar nicht. Aber so diese, so eine Art von Frauenliteratur, die ich freiwillig nicht lesen würde. Es gibt einfach seit 15 Jahren, ich will jetzt auch keine Autorinnen nennen, aber es gibt einfach eine Art von vermeintlich lustiger, wir nehmen die Männer mal auf die Schippe Lektüre, die mir trotzdem nicht so gut gefällt. Die sich zwar aber auch sehr gut verkauft und ich will mich auch jetzt nicht zum...
Als Männerhasserin oder
Frau. Nein, überhaupt gar nicht. Und ich will mich auch nicht hier so... Ich lese auch jetzt nicht nur anspruchsvolle Bücher, das meine ich damit nicht, aber ich finde, es gehört schon was dazu, dann auch das Ganze mit einem guten Humor und nicht mit so einem antizipierbaren Humor zu versehen, dass man sowieso schon weiß, wie es dann eigentlich, worauf die Pointe zusteuert. Und dein Buch hat mich schon das ein oder andere Mal tatsächlich sehr überrascht. Also es ist dann doch ganz anders, als ich dachte. Und ich dachte, Mann, oh Mann, dein Mann braucht aber wirklich Cojones. Wirklich. Dass er, der als Schatzi tituliert wurde, er kommt nicht schlecht dabei weg, aber richtig gut auch nicht immer. Und das ehrt ihn, finde ich, sehr, dass er scheinbar
naja,
tatsächlich...
Naja, nun muss man davon ausgehen, die meisten denken ja sowieso als Chef der Bildzeitung, dass er morgens aufsteht und erstmal mit Reißnägeln gurgelt. Und das tut er nicht. Der hat irgendwie... Der hat was sehr Liebenswertes, finde ich. Und er hat so die typischen Macken, die Männer haben, an denen wir Frauen Zeit unseres Lebens rumlaborieren. Und ich habe ja noch Hoffnung für ihn. Deswegen schreibe ich drüber und das weiß er durchaus zu schätzen. Also meine Versuche, ihn zu einem besseren Menschen zu machen.
Ich finde übrigens nicht, dass der Titel, ich finde nicht, dass man das den Eindruck bekommt, Ratschläge zu kriegen, wie man einen Mann dressiert oder
na,
dass
weiß,
du deinen
das ja
Mann dressierst.
Nicht. Das muss aber unter uns bleiben. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich mühe mich redlich. Aber beispielsweise seit 10 Ehejahren versuche ich ihm beizubringen, dass man Brot, wenn man es angeschnitten hat, in so eine Tüte tun muss, sonst wird es trocken. Also in eine Folientüte. Und er steckt es immer wieder in diese Bäckereitüte. Und
naja, da bleibt die Krosche oder wie das heißt, weil sonst wird es so weich.
Ach. Also,
du ärgerst dich ja auch darüber, dass er Tunnel in die Leberwurst
ja,
gräbt.
Ja, ehrlicherweise, er nimmt immer diese Leberwurst und prokelt da in diesem Ding rum.
Wie soll er es denn sonst machen? Soll er es
so
schneiden?
Großflächig abziehen.
Wie großflächig
also,
abziehen?
Also das Messer nehmen und dann irgendwie so, also der macht da immer so Tunnel rein, dass man es selber überhaupt nicht mehr benutzen mag. Und übrigens seine Söhne auch. Also ich frage mich immer, für wen rede ich eigentlich? Weil Kaspar und Colli sind noch viel schlimmer als er. Also
ich finde, eine Leberwurst und eine Teewurst zu schneiden, da muss man schon...
Wie bist du denn drauf?
Nein, entschuldige. Viel schlimmer finde ich die Käsesichelschneider, die nämlich aus einem Käse so eine Mondsichel machen, die dann so wippt, die zu faul sind, die Rinde am
weißt
Rand
wegzumachen. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Guck mal, also wenn du mal der ultimative Männertest, ja, guck, wie er sein Ei poolt, also das Frühstücksei, ja, da gibt's ja immer so diese Zauderheinis, die jedes Ei zu so einer Zellulite-Landschaft zerpoolen, dass du denen zurufen möchtest, Junge, trau dich.
Das liegt aber am Abschrecken, oder?
Oder so, mag sein. Und die anderen, die dann irgendwie jeden Morgen mit so einem lustvollen Köpfen beginnen. Und ich finde wirklich, guck dem Mann da auf die Finger und du weißt, was für einen Typen du da an der Seite hast.
Mein vorletzter Freund hat immer diesen Harntritt rausoperiert, ohne dass er Arzt war. Was heißt das denn?
Der Harntritt?
Ja, dieses Glibber, hat dieses zugegeben, aber auch wirklich glibberige, eklige im Ei. Das hat er immer so das war nicht schön, aber es hat ja auch nicht funktioniert. Also insofern, so, bevor du jetzt also uns eine Kostprobe gibst aus deinem Buch und uns einen Muttertyp vorstellst. Du hast nämlich Mütter kategorisiert, bist ja selbst eine.
Aber weißt du, was jetzt schlau wäre?
Na was?
Also es gibt ja 17 Mutti-Muttis im Buch und eine
Vati-Mutti. Du willst die Vati-Mutti
vorlesen. Die ist mir die liebste von allen, die Vati-Mutti.
Gut, dann kannst du die gleich vorlesen. Wir haben aber vorher noch ein Lied, das wir abarbeiten müssen sozusagen. Und zwar Sydney Youngblood, If Only I Could.
Ja, also das ist Musikindustrie hergehört. Das war so eine Raubkopie, die habe ich in Bali auf der Straße gekauft. So eine Kassette. Also damals hat man ja noch kein iPod und irgendwie schon nach dem dritten Mal abspielen sagen Sydney Youngblood. Und so kenne ich den Song auch. Nur wenn du ihn jetzt im Original spielst, erkenne ich ihn gar nicht wieder.
Wir werden sehen. Everybody all around the world, stand up. Believe me. Wieso kennt man solche Texte?
Aber ihn kennt man nicht mehr. Irgendwie ist er von der Bildfläche verschwunden.
War das nicht der singende Zahnarzt? Ach nee, das war Dr. Alban. Ja, ich dachte schon, dass du jetzt aus alter Solidarität den singenden Zahnarzt...
Sowieso. Ich lege mir zu Hause nur singende Zahnärzte auf.
Gut, ganz im Gegensatz zu der Vati-Mutti, um die es jetzt geht. Also diesmal beschreibst du keine Frau.
Du guckst das so hanseatisch aufs Mutti.
Mutti, Mutti. Dann beschreib sie mal, deine Vati-Mutti.
Also wie gesagt, in dem Buch 17 Mutti-Profile zusammengefasst zu dem Mami-WikiLeaks, also was nur wir Mütter voneinander wissen und gerne auch weiter erzählen. Und die Vati-Mutti ist dann nun die 18. im Bunde. Von Kennern der Materie auch zärtlich PIE genannt, Papi in Elternzeit oder SMS, Supernanny mit Schniedel. Sie besiedelt gern Biotope, die bislang eigentlich strikt uns Frauen vorbehalten waren. Also Kinderarztwartezimmer, Krabbelgruppen, Sandkisten, Windelabteilung in Drogeriemärkten. Hier ist sie durch Unachtsamkeit eingeschleppt worden wie der Kartoffelkäfer ins Gemüsebeet. Mit Gürteltasche um den Bauch und Rucksack auf dem Rücken erobert sie auch zunehmend die Kita und Schulbasare ihres Wohnortes. Dort verkauft sie diese schlaffen Dinkel-Zuckerrohrpfannkuchen mit wässrigen Bio-Bananenkompott, die man einmal im Leben gekaut haben muss, um zu wissen, wie Durchfallerkrankungen entstehen. Mit möglichst vielen Pixeln versucht die Vati-Mutti, jedes Bild ihres Nachwuchses in der eigenen Großhirnrinde zu speichern. Denn sie weiß, der Tag wird kommen, dass Malte Kasimir und Lale Sandrine in die große, böse, weite Welt hinausziehen werden, wo Menschen weißes Brot essen und Klopapier abreißen, ohne vor eine Beziehung zu geben, Blatt aufgebaut zu haben. Bevor Vati-Mutti mit Mutti-Mutti zur Fortpflanzung schritt, ritt sie nochmal schnell in Indien auf dem Elefanten, um in einem reinigenden Akt auszurufen, ja, ich will Papa werden, ja, ich fühle mich bereit, meinen Samen weiterzugeben. Einige ihrer Freunde fanden das allerdings überstürzt. Immerhin waren Vati-Mutti und Mutti-Mutti zu dem Zeitpunkt ja gerade erst 15 Jahre ein Paar. Die Vati-Mutti ist emanzipiert. Mit ihrem Dasein als putzende, waschende Hausmutti hat sie null Problem. Sie kann sich sogar vorstellen, längere Fahrten nach München oder Flensburg in Zukunft nur noch mit dem Hollandfahrrad zu machen. Mehr noch, die Vati-Mutti ist froh, draußen zu sein, aus dem Hamsterrad, in das die multinationale Konzernmafia die Menschen heutzutage zwingt. So ist gar keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Gute, ganz, ganz tiefe Gespräche mit ganz, ganz wertvollen Menschen über ganz, ganz gar nichts. Gern auch lang und ausführlich. Oder aber Sex. Insbesondere die von Vati-Mutti und Mutti-Mutti favorisierte Variante. 10-stündiges Dauerstreicheln mit gedanklichem Austausch blieb zuletzt total auf der Strecke. Was will man auch anderes erwarten? Beim aufreibenden 9-to-5-Job, der oft sogar erst um 10 nach 5 zu Ende ist.
Man merkt, wie viel Freude es dir bereitet, diese Beschreibungen nochmal wie soll ich sagen, zu repetieren, vorzutragen.
Das ist Lachen aus Leid geboren.
Du hast ja die Geschichten geboren und musst trotzdem lachen, weil man sich auch tatsächlich diese Figuren gut vorstellen kann. Es gibt sowieso kaum ein Foto, auf dem du nicht lachst. Du lachst fast immer, aber du bist ja jetzt keine kölsche Frohnatur oder sowas.
Na, es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und mich erstmal wegkugel, so überhaupt nicht, aber ich glaube so, wenn ich dann irgendwie so 10 Minuten bis 10 Jahre Abstand hatte, dann kann ich auch drüber lachen. Und ich finde, es ist die einzige Methode, um einigermaßen glücklich irgendwie durchs Leben zu gehen. So neben sich zu treten, zu sagen, irgendwie hat es ja doch irgendwie alles so einen gewissen... Also mit Abstand betrachtet sind Dinge dann lustig. Es gibt eine Geschichte, die war nicht lustig, als sie passiert ist. Da habe ich ein Interview machen müssen mit Rod Stewart und hatte keine Ahnung, ein Telefoninterview. Und er nuschelte so und ich so, hä? Und dann dauerte das irgendwie so 3-4 Minuten und dann sagte er so ganz laut, is here anybody who speaks my language? Das war echt peinlich. Und diese Geschichte war lange in meinem Giftschrank eingesperrt, bis ich dann überlegt habe, ich erzähle sie einfach. Und jetzt erzähle ich sie und sie hat keinen Stachel und sie hat keinen Dorn mehr. Und ich glaube, so geht es mit vielen Dingen. Wenn man sie ausspricht, dann kann man sich drüber erheben. Und man stellt fest, die anderen kommen dann mit anderen eigenen dummen Geschichten. Und zusammen hat man ganz viel Spaß, sind die besten Abende.
Ja, das sowieso. Aber du bist, aber ich halte dich auch für jemanden, der eigentlich durch sein, jetzt guckst du ganz skeptisch. Was kommt denn jetzt? Was kommt jetzt?
Der Kaufvertrag für die Waschmaschine?
Nee, gar nicht. Ich glaube einfach, dass du jemand bist, der das Leben nicht immer nur zum Lachen findet und lustig findet. Ich glaube, dass du selbst deine, wie jeder andere Mensch natürlich auch, Abgründe, traurigen Momente, Nachdenklichkeiten, klar, das gehört ja zu einem jeden Leben dazu. Es ist so umso erstaunlicher, dass du wirklich so eine Heiterkeit ausstrahlst. Hast du dir das antrainiert? Es wirkt ja nicht aufgesetzt.
Na, es ist schon so. Also ich habe oft das Gefühl, also auch in unpassenden Momenten, dass ich lachen muss. Weil es oftmals irgendwie so absurd ist. Weil es so komisch ist. Und ich habe mir sicherlich auch so einen Blick angeeignet. Also ich weiß zum Beispiel...
So einen Blick auf die Dinge.
Ja, meine Oma wurde beerdigt. Da war ich auch noch nicht so alt. Aber ich habe noch ganz gut in Erinnerung, dass mein Bruder und mein Cousin da standen und sich so zugeflüstert haben, so, wenn die Großen weg sind, dann graben wir die Oma wieder aus und bringen sie zum Arzt. Ich weiß noch, es war furchtbar, alle Großen weinten und die schmiedeten Pläne. Und das hat mich auch schon manchmal so in Teufelsküche gebracht. Und natürlich habe ich meine dunklen Momente. Also ich glaube ja sogar ein bisschen so an Horoskope und ich bin Steinbock. Das glaube ich düster. Kann es in einem eigentlich nicht zugehen. Aber
ich glaube, du hast ein ganz zähes Wesen.
Ja, muss ich, glaube ich, auch. Also manchmal denke ich schon, die Möglichkeit, über Dinge zu lachen, ist ja, das hat, man bewegt sich plötzlich irgendwie viel leichter und es hat was Ansteckendes. Und man kann sich das auch selber, also wenn man sich selber zuhört und Dinge irgendwie pointiert erzählt, dann hilft es einem auch davon, irgendwie Abstand zu nehmen. Und ich glaube, Abstand ist das Beste, gerade für uns Frauen. Ein bisschen Abstand von uns selbst haben und nehmen, tut uns gut. Männer können das ja viel besser. Also Männer sagen, so ist es jetzt, dann ist es so. Männer können ja auch gut um so einen vollgekrümelten Tisch sitzen bei greller Beleuchtung und haben den Spaß ihres Lebens. Und du als Frau huscht da noch rum und versuchst es irgendwie gemütlich zu machen. Also Abstand nehmen hat was mit Lockerheit zu tun und ich glaube, die kann man sich antrainieren. Das ist eine Lebenshaltung.
Okay.
Oder wie bei Obelix, man fällt als Kind in ein Fass mit rheinischem Frohsinn.
Aber das bist du ja nicht. Du hast es dir anders erobert, irgendwie. Oh. Aber dein Leben ist auch schön geworden. Also ich glaube, es gäbe jetzt auch keinen Grund zu meckern gerade. Es läuft alles ganz gut, glaube ich, bei dir.
Es läuft super. Und ich habe zum Beispiel durch meine Kinder ganz oft im Laufe des Tages so Situationen, dass ich denke, das ist jetzt so skurril. Zum Beispiel fragte Kaspar, mein 7-jähriger Sohn, neulich sein Papa, Kai, du Papa, also du bist doch Chef von der Bild. Und mein Mann sagt, ja. Sag mal, Papa, hast du dir das eigentlich schon überlegt, wie das später mal machen soll? Kolja oder ich? Und dann sagt mein Mann, nee, noch nicht. Und dann sagt Kaspar, ja, weil ich weiß noch nicht so genau, vielleicht, ob ich das machen will, vielleicht will ich auch Tierflieger werden. Und ich kann dann ganz gut drüber lachen. Oder auch, dass ich meine Kinder oft aufziehe. Also zum Beispiel, dass ich zu Kolja ans Bett gehe und sage, du Kolja, das ist ja wieder schlimm. Da war wieder hier so ein Geist, der hat die Wände angemalt. Guck mal. Und du wolltest doch unbedingt ein schönes Zimmer. Und hier sind ja überall Strichmädchen. Und dann muss Kolja auch lachen. Und ich kann lachen, obwohl ich eigentlich koche innerlich. Oder wenn er sich dann, er schneidet sich auch gerne Belüftungslöcher irgendwie in seine Shirts und seine Hosen. Hat Scherenverbot, aber irgendwo findet er immer so ein Teil, mit dem er dann Verschönerungsarbeiten bei uns im Hause durchführt.
Wenn wir schon bei Kindern sind, das letzte Lied ist der Soundtrack eines wunderschönen Kinderfilms. Drei Nüsse für Aschenbrödel hast du mitgebracht. Oder?
Ist das nicht der beste Film aller Zeiten?
Sehr, sehr schön.
Also ich glaube, ich habe den schon 1347 Mal geguckt und in jeder Lebenslage, die Musik ist so sensationell. Die Braut, also dieses Aschenbrödel ist so hübsch und der Prinz so fesch und die Pferde galoppieren so toll und ach, alles super.
So, die Sendung ist um, die Zeit ist rum.
Raus mit dir.
Ja, gleich. Wir verlosen drei Bücher. Der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren, im Diana Verlag erschienen. Katja Kessler ist die Autorin, kostet 12,99 €. Wir haben wie immer eine Frage, die Sie richtig beantworten müssen. In dem Fall ist es die Frage, wie hieß die 30-minütige NDR-Reportage, die vor ungefähr 10 Jahren über Katja Kessler gedreht wurde? Schicken Sie die richtige Antwort bitte an hörbar@radio1.de und schreiben Sie uns Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie gegebenenfalls benachrichtigen
können.
Aber
wahlweise dürfen doch die Zuhörer auch Waffelrezepte einsenden.
Dürfen Sie natürlich, klar. Also ich danke dir für dein Hiersein und deine Geschichten.
Mein Name war Birgit Strohwange.
Dein Name und mein Name auch, Barbara Edichmann. Ich sag mal tschüss, schönen Sonntag noch. Und wir hören jetzt 3 Nüsse für Aschenbrödel, den Soundtrack.
Radio 1. Hörbar Rust.